Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results – Märkte aktuell. Mein Name ist Marietta Dorendorf und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Deutschland – Stabilisierung oder nur eine kurze Verschnaufspause?
Eurozone – EZB zwischen Inflationsrisiko, Wachstumsschwäche und geopolitischem Schock. USA – Fed, Big Tech und KI. Öl, Nahost und die Straße von Hormuz – der geopolitische Preis der Weltwirtschaft. Hallo Uli und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die laufende Woche zählt zu den wichtigsten Marktwochen des gesamten Sommers. Mit der Fed-Sitzung, den BIP-Zahlen aus den USA und der Eurozone, den europäischen Inflationsdaten sowie den Quartalszahlen von Apple, Microsoft, Amazon und Meta treffen gleich mehrere potenzielle Marktimpulse aufeinander. Doch lass uns zu Beginn wie gewohnt mit Deutschland starten. Die deutsche Wirtschaft zeigt zur Jahresmitte erste vorsichtig positive Signale. Die Inflation ist im Juni auf 2,3% zurückgegangen, der Einzelhandel legte im Mai real um 1,1% zu und auch die Industrieproduktion sowie Auftragseingänge haben sich zuletzt verbessert. Gleichzeitig bleibt die Erholung doch recht fragil. Die Kerninflation liegt weiterhin bei 2,5%. Die Industrie bewegt sich im Drei-Monats-Vergleich eher seitwärts und der Arbeitsmarkt liefert bislang kaum Wachstumsimpulse. Besonders kritisch bleibt die Investitionsseite. Trotz verbesserter Konjunktursignale halten sich viele Unternehmen weiterhin erstmal zurück. Hohe Standortkosten, geopolitische Unsicherheiten, Fachkräftemangel und zunehmende Wettbewerbsrisiken belasten die Planbarkeit. Hinzu kommt die US-Handelspolitik. Laut aktuellen Umfrage berichten bereits mehr als 60% der Industrieunternehmen von negativen Auswirkungen durch US-Zölle. Wir sehen also erste Lichtblicke, aber noch keinen selbsttragenden Aufschwung. Deutschland zeigt erste Stabilisierungssignale, bleibt aber strukturell unter Druck. Woran würdest du festmachen, ob wir wirklich am Beginn einer konjunkturellen Trendwende stehen oder ob die Wirtschaft nur eine technische Gegenbewegung bzw. Erholung erlebt?
Ja, im Grunde hast du ja die Faktoren alle schon erwähnt, Marietta. Dem kann ich kaum etwas zufügen. Ich glaube, dass die Inflation im Moment eher am unteren Rand überschätzt wird, weil wir ja Tankrabatt beispielsweise hatten. Also die Inflation sollte nicht nur wegen der neuen Auseinandersetzungen, die es ja gegeben hat, muss man ja mittlerweile sogar sagen, in der Straße von Hormuz. Mittlerweile haben wir ja wieder, zumindest von beiden Seiten eine Verlautbarung, dass man sich nicht mehr weiter beschießen möchte. Und der Ölpreis hat darauf auch reagiert, aber er ist ja zwischendurch wieder deutlich höher gegangen. Also nicht nur deshalb, sondern eben auch wegen administrativer Maßnahmen dürfte die Inflation etwas höher sein. Das hilft natürlich der Industrie nicht. Ich finde auch, dass die Reformen der Bundesregierung in die richtige Richtung gehen, aber nicht sehr mutig ausfallen. Das, was man als Steuerreform bezeichnet, verdient den Namen wahrscheinlich eher nicht. Und die Entlastungen, die dort gebracht werden, werden dann über die Sozialsysteme bzw. die Sozialabgaben wieder reingeholt. Also da würde ich jetzt auch keine großen Impulse erwarten, zumal ja auch für höhere Einkommen, also insbesondere auch Unternehmen, die Steuersätze sogar steigen, die werden dann gleich zweifach erwischt, einmal von den Sozialabgaben und einmal von der Steuer. Ich glaube, eine richtige Trendwende würde man dann sehen, wenn wir wieder Investitionen und Arbeitsplatzschaffung in der Industrie sehen, wenn wir da eine breitere Produktivitätswelle bei den Dienstleistungen sehen. Das ist aber momentan noch nicht zu erkennen und deswegen wäre ich im Moment auch der Ansicht, dass wir vielleicht auf niedrigem Niveau eine Stabilisierung der deutschen Wirtschaft bekommen, aber ich sehe nicht, dass wir da wirklich durchstarten, weder konjunkturell noch strukturell Dinge wirklich dahin deuten, dass unser Potenzialwachstum wieder nach oben gehen könnte.
Während Deutschland also nach einem nachhaltigen Wachstumspfad sucht, steht die Eurozone vor einem grundsätzlichen Problem. Die Inflation ist noch nicht vollständig besiegt und gleichzeitig bleibt die wirtschaftliche Dynamik eher verhalten. Für die Eurozone wird diese Woche besonders spannend. Am Donnerstag werden die BIP-Daten für das zweite Quartal veröffentlicht und am Freitag folgen die Inflationszahlen für den Juli. Die Erwartungen zeigen einen schwierigen Spagat. Die Wirtschaft dürfte leicht gewachsen sein, gleichzeitig bleibt die Inflation aber oberhalb des EZB-Zielwertes von 2%. Genau daraus entsteht der aktuelle Zielkonflikt für die EZB. Bleibt die Geldpolitik zu lange restriktiv, geraten Investitionen und Wachstum zunehmend unter Druck. Lockert sie hingegen zu früh, könnten steigende Energiepreise, höhere Löhnabschlüsse und geopolitische Risiken den Inflationsdruck erneut erhöhen. Für Unternehmen geht es dabei unmittelbar um Finanzierungskosten, Investitionsentscheidungen und Planungssicherheit. Die EZB befindet sich inzwischen zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsschwäche. Welches Risiko wiegt aus deiner Sicht derzeit schwerer? Zu früh zu lockern oder die Konjunktur durch zu lange hohe Zinsen weiter auszubremsen?
Meiner Ansicht nach ist diese Frage sehr einfach zu beantworten. Die EZB hat kein Mandat Richtung Konjunktur, sondern die EZB hat ein eindeutiges Mandat Richtung Preiswertstabilität. Darauf wird sie sich auch konzentrieren. Und insofern, ja, ist es ein Abwägen natürlich, wie weit man die Zinsen anheben wird. Aber was man hört aus der EZB, also auch was Frau Lagarde auf der letzten Pressekonferenz gesagt hat, ein Interview mit Frau Schnabel, deuten doch darauf hin, dass wir uns schon im September auf einen weiteren Zinsschritt einstellen müssen. Und dann werden wir eben sehen, ob und wann die Inflation zurückkommt und die Europäische Zentralbank dann möglicherweise in 2027 Raum hat, die Zinsen auch wieder auf mindestens neutral zu senken.
Wenn wir nochmal in Richtung Finanzierung, Leitzinsen in der Eurozone gucken, was bedeutet diese Unsicherheit konkret für Unternehmen? Sollten Finanzierung und Zinsabsicherung eher jetzt gesichert werden oder könnte sich einige Geduld noch auszahlen?
Naja, die Investitionen in der Eurozone beziehungsweise grundsätzlich würde ich weniger an den kurzfristigen Zinsen der Zentralbanken festmachen. Typischerweise setzen die Zentralbanken Zinsen für über Nacht Ausleihungen bzw. Deposits für Finanzinstitute. Investitionen richten sich ja doch eher an das längere Ende. Und jetzt müsste man die Frage stellen, wie ist das längere Ende denn betroffen? Natürlich wirken da auch die kurzfristigen Zinsen, aber es sind eben weitere Mechanismen hier, die da eine Rolle spielen, wie beispielsweise die Inflationserwartungen oder auch die Wachstumserwartungen. Und die Inflationserwartungen sind kurzfristig sicherlich nach oben gerichtet, weil wir eben einen Energiepreisschock haben, mal wieder nicht so schlimm wie nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Aber nichtsdestotrotz werden die Energiepreise hier ein Stück weit die Inflation treiben und deswegen sehen wir ja auch momentan, dass die langfristigen Zinsen im Verbund auch mit den höheren Staatsschulden in Europa nach oben tendieren. In Frankreich haben wir zuletzt bei den 10-Jährigen die höchsten Stände seit fast 20 Jahren gesehen und insofern ist das, glaube ich, eher das Problem für die Unternehmen, für die Investitionen, dass die langfristigen Zinsen hier ein Stück weit nach oben tendieren.
Danke für die Einschätzung, Uli. Während Europa also mit Wachstumsschwäche und Inflation ringt, blickt die Welt in dieser Woche aber vor allem auch auf die USA. Dort treffen Geldpolitik, Konjunktur und Technologiemärkte unmittelbar aufeinander. Die USA bleiben der wichtigste Taktgeber für die globalen Finanzmärkte. Die jüngsten Inflationsdaten haben die Märkte zwar beruhigt, die Verbraucherpreise stiegen im Juni um 3,5% gegenüber Vorjahr, nach 4,2% im Mai. Die Kerninflation lag bei 2,6%. Doch gleichzeitig sieht die Fed für 2026 weiterhin eine PCE-Inflation von 3,6% und damit deutlich oberhalb ihres Zielwertes. Entsprechend richtet sich der Blick in dieser Woche auf gleich mehrere entscheidende Ereignisse. Die FED-Sitzung am Mittwoch, die BIP-Daten für das zweite Quartal sowie die Quartalszahlen von Microsoft, Meta, Amazon und Apple. Damit treffen Wachstum, Inflation, künstliche Intelligenz unmittelbar aufeinander. Besonders spannend ist dabei die Frage, ob die milliardenschweren KI-Investitionen der großen Technologiekonzerne bereits messbare wirtschaftliche Erfolge liefern. Die Märkte wollen zunehmend sehen, ob aus den enormen Ausgaben für Rechenzentren, Chips und Infrastruktur auch steigende Umsätze, Margen und Cashflows entstehen. Genau hier entscheidet sich möglicherweise, ob aktuelle KI-Euphorie weitergetragen wird. Was dürfte die Märkte in dieser Woche stärker bewegen? Mögliche Signale der Fed oder der Nachweis, dass sich die milliardenschweren KI-Investitionen der großen Technologiekonzerne tatsächlich monetarisieren lassen?
Also ich würde glauben, dass bei der Fed keine großen Überraschungen kommen werden. Ich denke, dass sie noch einmal pausieren wird. Es wird sicherlich spannend sein zu beobachten, wie sich Kevin Warsh positioniert und die Notenbank, also wie das Statement ausfällt. Das ist beim letzten Mal schon deutlich kürzer gewesen als zuvor. Und Kevin Warsh hat ja auch in seiner ersten Pressekonferenz im Juni sehr deutlich argumentiert, dass er hier vorsichtig sein wird mit Forward Guidance und Ähnlichem, also mit dem Ausblick, was denn die Fed in Zukunft tun könnte. Da würde ich, wie gesagt, nicht zu viele Überraschungen erwarten. Deswegen glaube ich, dass die Ergebnisse der großen Tech-Konzerne den Markt fast mehr berühren werden. Hier gibt es zwei Sachen aus meiner Sicht zu unterscheiden. Das eine sind die Investitionen, die zweifellos das Bruttoinlandsprodukt in den USA positiv beeinflussen. Sie sind ein großer Treiber überhaupt des amerikanischen Wachstums momentan, diese riesigen Investitionen in Rechenzentren etc. pp. Damit ist aber eben noch nicht die Frage beantwortet, ob die Unternehmen ausreichend adaptieren. Und das wiederum hängt damit zusammen, ob die Kosten für künstliche Intelligenz bei den Unternehmen höher oder tiefer sind als die Profitabilitätsfortschritte, die man mit künstlicher Intelligenz erreichen kann. Dazu gibt es bisher noch keine abschließenden Daten. Dazu gibt es Indikatoren. Aber es ist eben noch nicht das endgültige Urteil gesprochen. Es ist wahrscheinlich wieder richtig, was Robert Solow in den 80er Jahren gesagt hat. Ich sehe die Computer, aber nicht die Produktivität, dass es mit einem Time-Lag kommt, weil die Unternehmen natürlich nicht nur die künstliche Intelligenz irgendwie aufschalten müssen, sondern die müssen ja auch Prozesse und alles dahinter neu organisieren. Das braucht Zeit. Und deswegen, wie gesagt, die Produktivitätsfortschritte sehen wir im Moment noch nicht so sehr. Was wir sehen, sind extreme Investitionen in die künstliche Intelligenz Infrastruktur. Da würde ich davon ausgehen, dass das auch weitergeht. Wir haben ja auch schon in der letzten Woche Tech-Unternehmen gehabt, die eigentlich sehr positiv berichtet haben. An der Aktienbörse kam aber nicht so gut an, dass sie die Investitionen eben so deutlich ausweiten wollen. Das ist natürlich eine Wette auf die Zukunft. Aber wie gesagt, solange das so sein wird, wird die amerikanische Volkswirtschaft davon profitieren. Und langfristig müssen wir dann eben sehen, ob die Unternehmen tatsächlich entsprechende Produktivitätsfortschritte durch künstliche Intelligenz sehen, dann entsprechend adaptieren und die ganzen Rechenleistungen, die jetzt gebaut werden, auch nachfragen.
Spannende Einblicke. Dann lass uns gerne direkt weitergehen, denn ein wesentlicher Faktor, der sämtliche Prognosen innerhalb kürzester Zeit verändern kann, ist die Entwicklung am Energiemarkt, wie wir es die letzten Wochen noch schon häufig gesehen haben. Zum Wochenstart haben die Ölpreise etwas nachgegeben, nachdem Signale einer vorläufigen Deeskalation zwischen den USA und dem Iran bekannt wurden. Doch Entwarnung gibt es allerdings noch immer nicht. Die Straße von Hormuz bleibt einer der wichtigsten Energierouten der Weltwirtschaft und bereits die Sorge vor möglichen Störungen reicht aus, um Risikoaufschläge bei Energie- und Transportkosten auszulösen. Besonders relevant ist das Thema, weil viele Marktteilnehmer bislang auf weiter sinkende Inflation und perspektivisch niedrigere Zinsen setzen. Ein erneuter Anstieg der Energiepreise könnte genau dieses Szenario in Frage stellen. Für die Notenbanken wäre das ein schwieriger Spagat. Einerseits bleibt das Wachstum insbesondere in Europa verhalten. Andererseits könnten steigende Energiepreise den Inflationsdruck erneut erhöhen und Zinssenkungen weiter verzögern. Deshalb beobachten die Kapitalmärkte die Entwicklung am Ölmarkt derzeit fast genauso aufmerksam wie die Inflations- und Notenbankdaten der Woche. Wie groß schätzt du die Gefahr ein, dass steigende Energiepreise nicht nur ein kurzfristiger Risikoaufschlag bleiben, sondern sich erneuert zu einem echten Bremsfaktor für Wachstum, Inflation und Geldpolitik entwickeln?
Also die Energiepreise zeigen sich in einer ausgesprochen hohen Volatilität momentan. Anfang der Woche fallen sie um über 7%, weil man sich gegenseitig zugesagt hat, die Amerikaner und der Iran, dass man sich nicht mehr beschießen möchte. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nach wie vor mit einem Risiko verbunden, die Straße von Hormuz zu nutzen. Sie verliert allerdings deutlich an Bedeutung. Das haben wir schon in den letzten Monaten gesehen. Die Vereinigten Arabischen Emirate bauen eine Pipeline zum Indischen Ozean. Die Saudis haben ihre Pipeline, ihre bestehende Yanbu-Pipeline zum Roten Meer verstärkt, stärkere Pumpen eingebaut. Da war das Problem in der letzten Woche, dass die Houthi-Rebellen im Jemen eben auch den Südeingang zum Roten Meer quasi gesperrt haben, beziehungsweise dort Schiffe angegriffen haben. Es ist so, dass die großen Supertanker ohnehin nicht durch das Rote Meer fahren, weil sie gar nicht durch den Suezkanal durchpassen. Aber Saudi-Arabien hat eben auf diesem Weg einiges an Öl Richtung Asien transportiert. Und wenn diese Schiffe jetzt dann tatsächlich durch den Suezkanal, durchs Mittelmeer um Afrika herumfahren müssten, dann ist es natürlich mehr Aufwand, höhere Kosten, und das hat sich dann eben auch im Ölpreis niedergeschlagen. Die Weltwirtschaft hat bisher relativ resilient, finde ich, darauf reagiert. Und jetzt müssen wir natürlich sehen, was die Zukunft bringt und ob es denn dann wirklich, Frieden weiß ich gar nicht, aber zumindest zu einem dauerhaften Waffenstillstand im Mittleren Osten kommt, dann werden sich die Energiepreise, also sowohl Öl wie auch Gas, sicherlich schnell beruhigen, denn im Grundsatz haben wir genug davon, wahrscheinlich sogar im Überfluss, und wollen ja auch mehr auf erneuerbare Energien ausweichen. Also wie gesagt, ich würde dann eine relativ schnelle Erholung erwarten. Die Prognosen, makroökonomischen Prognosen für die Welt und für die einzelnen Länder muss man sich sicherlich dann nochmal genau angucken, wenn der Ölpreis wirklich dauerhaft über 100, vor allen Dingen über 120 Dollar pro Barrel steigen würde. Dann würden wir sicherlich auch nochmal gravierende Korrekturen nach unten, was die Wachstumszahlen angeht, sehen.
Danke für die Einschätzung. Spannende Einblicke, die du uns gegeben hast. Wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und blicken jetzt erstmal auf eine spannende Woche mit ganz vielen Daten, die wir im Laufe der nächsten Tage dann bekommen vor. Und da gehen wir dann gerne in 2 Wochen genauer drauf ein.